da hast du im Einsatz für deine Datensouveränität.
Hallo und herzlich willkommen beim DASU-Podcast. Ich bin Karina Filusch, Datenschutzanwältin und externe Datenschutzbeauftragte. In jeder Folge sprechen wir mit einer Expertin oder einem Experten über Datensouveränität, abgekürzt DASU.
Ich bin Aline Weibeler und angehende Juristin. Ihr würdet uns einen riesigen Gefallen tun, wenn ihr uns auf Instagram und Twitter folgt und uns bei eurem Lieblingspodcaster abonniert.
Heute sprechen wir über Datenökonomie. Das ist ein Begriff, den ich kürzlich das erste Mal gehört habe, und zwar in einem Vortrag, den ich sehr spannend fand, und genau diese Referentin konnten wir für heute gewinnen. Dieses Thema taucht in früheren Podcast-Folgen von uns auf, unter anderem in der Folge zum Zahlen mit Datengesetz, in der Big Data-Folge und in der Folge über künstliche Intelligenz.
Für ihr Studium ist sie schon ganz viel in der Welt rumgekommen und kennt sich in ganz, ganz vielen Bereichen aus. Heute ist sie aber als Ökonomin bei uns.
Genau, Aline Blankertz hat bis vor kurzem für die Stiftung Neue Verantwortung gearbeitet. Liebe Aline, was macht die Stiftung und wofür steht sie ein?
Die Stiftung Neue Verantwortung ist ein unabhängiger Think Tank an der Schnittstelle von Gesellschaft und Technologie. Und wir haben dort in verschiedenen Bereichen Ideen und Anregungen für die Politik entwickelt, wie sie bessere Digitalpolitik machen kann.
Was habt ihr denn so für Vorschläge gemacht?
Also da kann ich jetzt natürlich am besten über meinen Bereich reden, über die Datenökonomie. Dort haben wir in verschiedenen Schwerpunkten über Datentreuhänder gearbeitet, also zu der Frage, wie Datentreuhänder am besten für VerbraucherInnen funktionieren können und auch welchen Regulierungsrahmen es braucht. Es gibt aber eben noch ein sehr breites weiteres Themenspektrum zu Fragen, wie Zertifizierung von KI funktionieren kann, wie Cybersicherheit besser funktioniert und auch wie Nachrichtendienstkontrolle noch besser funktionieren kann.
Das klingt richtig gut. Wir kommen gleich darauf zurück, auch was Datenökonomie überhaupt ist. Du bist noch unglaublich engagiert neben deinem Beruf. Was machst du denn noch aktuell Spannendes? Welche Projekte hast du gerade am Laufen?
Also unter anderem bin ich auch im Vorstand der Sine Foundation. Wir sind ein Zusammenschluss von teils stärker akademisch orientierten Personen und teils stärker unternehmerisch interessierten Personen. Und versuchen eben noch neue Formen des Datenteilens in die Praxis zu bringen. Also während die Stiftung Neue Verantwortung eben ein Think Tank war und ist, sind wir dort ein Think and Do Tank. Also es ist uns eben wichtig, dass wir zum Beispiel kryptografische Verfahren auch in die Anwendung bekommen, damit besser vertrauenswürdiges Datenteilen funktioniert.
Was für konkrete Projekte habt ihr da gerade?
Also ein Projekt, was jetzt vor ein paar Monaten schon live gegangen ist, ist ein Benchmarking, das Unternehmen es ermöglicht, ihren CO2-Abdruck anonym zu vergleichen zu anderen Peers in ihrer Branche oder in ihrem Land. Das haben wir gemacht zusammen mit dem Climate-Tech-Startup Cozero. Und das adressiert das Problem, dass viele Unternehmen erstmal zurückhaltend sind, im Klimabereich aktiv zu werden, weil sie gar nicht so richtig wissen, wo sie stehen. Und sie sich beispielsweise nicht exponieren wollen, dass sie in Wirklichkeit besonders schlecht sind. Und deswegen ermöglicht dieses Benchmarking so einen niedrigschwelligen Einstieg, wenn man keiner dritten Partei mitteilt, wie man dasteht im Klimabereich, sondern man kann sich erstmal selbst einordnen, um dann zu verstehen, wie viel Potenzial man hat, sich in dem Bereich auch zu verbessern.
Ich bin total überrascht, wie Daten mit so verschiedenen Bereichen immer zusammenhängen können, also auch mit dem Thema Umweltschutz. Ist es für die Unternehmen dann ganz leicht, bei euch einzusteigen, weil du sagtest, niederschwellig? Also kann sich da jeder bei euch melden und sagen, hey, ich will meinen Umweltschutz im Unternehmen verbessern?
Diese Applikation ist auf der Homepage von Cozero und natürlich auch bei der Sine Foundation verlinkt. Und da kann im Grunde genommen jeder hingehen und eben so bestimmte Grundzahlen eingeben über den Energieverbrauch beispielsweise, um dann herauszufinden, beispielsweise bin ich eigentlich schon top of class in meinem Bereich oder bin ich vielleicht so im Mittelfeld, bin ich im schlechten Mittelfeld. Und dann kann man sich eben überlegen, welche nächsten Schritte man gehen möchte. Aber eben mal dafür ist es einfach hilfreich zu wissen, wo man in etwa steht, weil eben sonst man ja sehr schnell in der kommerziellen Beratung ist beispielsweise. Und das hat bestimmt auch jedes Unternehmen, aber es soll eben halt so eine unabhängige Möglichkeit sein, sich einzuordnen.
Wie schneiden da die Unternehmen eigentlich ab? Sind die alle richtig gut oder ist da sehr viel Verbesserungsbedarf noch?
Ja, das ist ja das Interessante, dass wir das im Grunde genommen nicht wissen. Die Daten werden ja nicht geteilt. Es ist irgendwie schade, dass man das nicht richtig nachverfolgen kann. Aber es ist natürlich genau die Idee der Applikation, dass wir eben den Unternehmen versprechen, hey, ihr könnt es rausfinden gegen eine gesetzte Datenbasis. Wir überlegen jetzt noch, ob wir eine Funktionalität mit einbauen, dieses Unternehmen erlaubt bzw. ermöglicht, uns zu sagen, hey, ihr könnt die Daten auch nehmen, um eure Datenbasis noch weiter zu verbessern. Aber bisher können wir die Daten auch de facto einfach nicht sehen, weil das technisch so umgesetzt ist, dass wir die Daten nicht bekommen.
Wir könnten jetzt vielleicht auch über Datenökonomie sprechen. Was ist das eigentlich? Ich habe dich nämlich bei einem Vortrag gesehen, das erste Mal. Dort habe ich dich kennengelernt und dort hast du einen richtig guten Vortrag über Datenökonomie gehalten. Ich habe dort auch das erste Mal dieses Wort gehört. Was ist diese Datenökonomie?
Ja, bei Ökonomie werden viele oft sehr unruhig und denken, es gehe nur um Geld. Datenökonomie umfasst eigentlich alle ökonomischen Aspekte rund um Daten. Und das heißt, es geht nicht nur und auch nicht einmal primär um Geld, sondern es geht beispielsweise auch um Anreize, es geht um intrinsischen Wert, der eben nicht nur in Geld gemessen wird. Und es geht auch um Risiken. Und Daten haben aus ökonomischer Sicht sehr interessante Eigenschaften. Also zum Beispiel, dass sie so beliebig replizierbar sind und dass sie eigentlich auch eine Art künstliches Gut sind.
Wir hatten in den letzten Podcast-Folgen schon über Big Data und künstliche Intelligenz unter anderem gesprochen und Zahlen mit Geld und so weiter. Das hat natürlich alles auch einen Einfluss auf die Datenökonomie, dass wir Big Data und künstliche Intelligenz haben oder dadurch, dass wir jetzt leichter an Daten auch herankommen.
Genau, also das betont vor allem die Wichtigkeit, ja, Daten auch aus ökonomischer Perspektive zu denken oder vor allem auch interdisziplinär. Also es gibt natürlich einen sehr starken juristischen Fokus, würde ich sagen, auch gerade in der deutschen Debatte. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig zu verstehen, was kann ich erwarten? Wo gibt es einen Austausch von Daten? Was sind die Probleme von Daten? Also zum Beispiel bei Big Data, Thema Diskriminierung. Welche Maßnahmen kann ich entwickeln, um solche Risiken zu minimieren und die Daten beispielsweise trotzdem zu nutzen? Das sind ja dann eben beispielsweise keine rein juristischen Fragen, sondern da kommt auch das Ökonomische mit dem Technischen zusammen.
Das ist ein spannendes Thema, Diskriminierung bei künstlicher Intelligenz und Big Data. Was ist denn die Lösung dafür? Hat Datenökonomie die Lösung dafür?
Sie hat nicht die eine Lösung dafür. Die ÖkonomInnen sind ja leider ein bisschen wie die JuristInnen und sagen immer, es hängt davon ab. Und das ist auch dabei leider der Fall, beziehungsweise macht es das ja auch so spannend. Es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Kontexte, in denen es zu Diskriminierung kommen kann. Und manchmal kann man beispielsweise einfach sagen, hey, wir sollten das Datenteilen bleiben lassen. Beispielsweise, wenn es darum geht, Versicherungstarife stark zu personalisieren, da würde man sagen, bestimmte Merkmale dürfen da gar nicht rein und Punkt. In anderen Kontexten kann es möglich sein, eben beispielsweise über eine gewisse Aggregierung oder Verrauschung von Daten, manche unterschiedliche Behandlungen noch zuzulassen. Also beispielsweise, wenn man mal darüber nachdenkt, beim Thema Gesundheitsdaten, da kann es hilfreich sein, wenn erkannt wird von vornherein, okay, ich gehöre in die und die Risikogruppe oder ich habe die und die Nebenumstände, deswegen kann es besser sein für mich, eine bestimmte Therapie zu wählen statt eine andere. Da wünsche ich mir natürlich, dass es eine gewisse Form von Ungleichbehandlung gibt. Und das wird oft ja dann mit Diskriminierung gleichgesetzt. Aber es ist eben wichtig zu schauen, zu verstehen, an welchen Punkten ist diese Ungleichbehandlung tatsächlich auch schädlich für VerbraucherInnen und PatientInnen beispielsweise. Und wo, ja, gibt es bestimmte positive Effekte, die wir trotzdem noch zulassen und ermöglichen wollen.
Du hattest jetzt natürlich die große Rolle der Unternehmen in der Datenökonomie beschrieben, Versicherungsunternehmen und so weiter, die davon profitieren. Wir haben aber auch schon über die Vorteile von VerbraucherInnen gesprochen, nämlich dass zum Beispiel Diskriminierung oder Unterscheidung vorgebeugt werden kann, da wo sie unerwünscht sind zumindest. Haben VerbraucherInnen durch Datenökonomie noch weitere Vorteile?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also es gibt ja schon vielfach Datennutzung, die auch für VerbraucherInnen nützlich ist. Gleichzeitig stellt sich eben oft diese Frage, wer extrahiert den Wert der Daten? Und da schauen wir oft skeptisch auf die Unternehmen. Aber im Idealfall machen die Unternehmen ja auch etwas mit den Daten, wovon wir alle profitieren. Also das Thema Gesundheit ist natürlich eines, wo es ein enormes Entwicklungspotenzial gibt. Und um mal noch ein paar andere Beispiele zu nennen, auch im Mobilitätsbereich. Also wenn wir es schaffen, Daten so zu teilen, dass wir besser verstehen, beispielsweise wo mehr Busse fahren sollten, wo bestimmte Anbindungen fehlen, wie wir cleverer, sozusagen Nicht-Auto-Angebote machen können, klimafreundliche Verkehrsangebote, dann haben wir alle davon gewonnen. Dafür brauchen wir aber oft als Input eine gewisse Form von personenbezogenen Daten, die wir dann aber oft auch recht schnell anonymisieren oder zumindest pseudonymisieren können, um zu den gewünschten Ergebnissen zu kommen.
Jetzt hatten wir über Wettbewerb und so weiter gesprochen. Welche Auswirkungen haben denn Daten darauf? Bei Geld sieht man das ja auf den Finanzmärkten und so weiter. Aber wie kann man das bei Daten messen, diese Auswirkungen? Oder was für einen Einfluss haben sie auf den Markt? Welche Dynamik haben sie?
Sie haben einen sehr großen Einfluss. Also Daten als Wettbewerbsfaktor sind jetzt auch schon in den letzten Jahren ein sehr heißes Thema. Und da gibt es ja eben diese zwei Richtungen, die man sich anschaut. Also wie beeinflusst der Wettbewerb, wie Daten gesammelt werden? Und da ist der Fokus eben insbesondere auf diesen personenbezogenen Daten. Und da gibt es eben zum Beispiel Praktiken, die vor allem beim Vorliegen von Marktmacht problematisch sind. Also da ist ja dieser Facebook-Fall vom Bundeskartellamt ein sehr wichtiger, der jetzt aber auch schon seit 5 Jahren läuft und jetzt vor den Europäischen Gerichtshof geht. Gleichzeitig würde ich mir auch wünschen, dass es mehr konkrete Maßstäbe und Quantifizierung im Grunde genommen von Datenschutz gibt, damit wir irgendwie verstehen können, wann es wirklich problematisch ist. Natürlich haben wir die DSGVO, aber ich habe das Gefühl, dass da eben oft sehr stark auch noch die Meinungen auseinandergehen, was es so schwierig macht, wirklich zu verstehen, wie Wettbewerb sich auf Datenschutz auswirkt. Dazu haben wir auch so ein Papier geschrieben, das so diese ganzen unterschiedlichen Effekte ein bisschen aufdröselt. Jetzt geht es auch in die andere Richtung, also dass Datenschutz sich eben auch auf den Wettbewerb auswirkt. Die DSGVO begünstigt tendenziell Konzentration. Das gilt prinzipiell für viele oder die meisten Formen von Regulierung, weil es einfach für große Unternehmen oft einfacher ist, compliant zu werden. Aber eben zum Beispiel begünstigt die DSGVO eben auch einen internen Datenaustausch gegenüber einem Datenaustausch zwischen Unternehmen. Und das wiederum heißt eben auch, ja, dass leider der Datenschutz auch in einer gewissen Weise mehr Konzentration fördert.
Facebook hat ja schon in den sozialen Medien fast eine Monopolstellung und ist damit ein absoluter Big Player. Meinst du, andere Unternehmen haben überhaupt eine Chance in diesem Bereich?
Also die Frage ist ja, braucht man Kleine, die dann dagegen ankommen, oder geht es vor allem darum, beispielsweise mehr Wahlfreiheit zu ermöglichen? Also wir haben ja beispielsweise gesehen, dass TikTok ziemlich schnell durch die Decke gegangen ist und gerade bei der jungen Generation viel weiter verbreitet ist als Facebook. Gleichzeitig würde ich fragen, wollen wir noch mehr solcher Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass halt enorm personalisierte Werbung noch tiefer in unser Privatleben einsteigt? Wahrscheinlich nicht. Also da würde ich mir eigentlich viel eher wünschen, dass es neue Geschäftsmodelle gibt, die beispielsweise eine Form von sozialem Austausch ermöglichen, die aber ja nicht so stark auf personalisierter Werbung beruhen. Wie es dann mit den ökonomischen Realitäten vereinbar ist, ist schwer zu sagen. Aber ich würde nur immer ein bisschen in Frage stellen wollen, wollen wir wirklich ein anderes Facebook und dass dann die beiden sich darum betteln, wer jetzt wirklich noch mehr Daten bekommt? Da lohnt es sich so ein bisschen mehr, eine wettbewerbliche Differenzierung sich zu wünschen, dass wir einfach unterschiedliche Angebote am Markt bekommen.
Haben unsere Daten denn eigentlich tatsächlich so einen wirtschaftlichen Wert? Also kann man sagen, mein Vor-, Nachname und Geburtstag kosten 1,50 Euro oder so. Kann man das so beziffern oder wie muss ich mir das so vorstellen eigentlich?
Also es gibt bestimmte Datenplattformen, bei denen man bestimmte Datensätze für feste Beträge kaufen kann. Da gehen die Zahlen oft auseinander von irgendwie 1-2 Euro. Aber es hängt immer davon ab, was man dann mit den Daten machen kann. Ein Datum ist erstmal nur ein Datum und sozusagen steht für sich. Daten bekommen oft ihren Wert erst dadurch, dass man sie zusammenführt und sie dann in eine bestimmte Anwendung bringt.
Im bürgerlichen Gesetzbuch wurde jetzt reingeschrieben, dass Daten auch ein Zahlungsmittel sind, also eine Währung geworden sind. Das heißt, wir können ab Inkrafttreten des Gesetzes mit unseren Daten bezahlen, als würden wir einen 5-Euro-Schein auf den Tisch legen. Nur, dass es natürlich in der digitalen Welt alles passiert und eher nicht in der analogen. Ich sehe das positiv aus dem juristischen Blickwinkel, denn dadurch, dass ich endlich mit Daten auch bezahlen kann, schließe ich auch tatsächlich einen Vertrag ab. Das heißt, ich kann auch die ganzen VerbraucherInnenrechte nun endlich nutzen, die ich zuvor aber nicht nutzen konnte. Ich hatte natürlich die Löschungs- und Berichtigungsansprüche aus der Datenschutzgrundverordnung, aus der DSGVO, aber nicht diese ganzen juristischen Mittel. Von daher war es für mich eine Erleichterung zu erfahren, dass dieses Gesetz jetzt kommt. Wie siehst du das als Ökonomin, dieses Zahlen mit Daten?
Ich halte es für ein bisschen ambivalent. Also so wie du es beschreibst, dass man als VerbraucherInnen einfach dadurch mehr durchsetzbare Rechte bekommt, das ist natürlich erst einmal sehr begrüßenswert, weil es, glaube ich, in der Tendenz ja im Moment sehr offensichtlich ist, dass VerbraucherInnen eher wenig Durchsetzungsmöglichkeiten haben gegenüber vielen Unternehmen. Und die Frage ist, zu was für Modellen das dann hinterher führt, also zu was für Geschäftsmodellen. Es gibt ja auch viele Projekte, beispielsweise auch Blockchain-basierte, die das ganz stark propagieren, so dieses, hey, Leute, nutzt eure Daten, um daraus Kapital zu schlagen, sozusagen habt wirklich Teil darüber, dass ihr Geld bekommt. Und das halte ich halt für ein bisschen, ja, ein Fehlschluss, weil ich glaube, das, was viele Menschen wollen und was ihnen auch eigentlich viel mehr nutzt, sind nicht ein paar Cent mehr oder ein paar Euro mehr am Ende des Monats, sondern ist, dass die Daten halt wirklich in ihrem Interesse verwendet werden und nicht gegen sie.
Ja, ich sehe dieses Risiko auch. Ich kann das absolut nachvollziehen. Wie denkst du, könnte man dem entgegenwirken, dass das genau nicht passiert, dass man dieses Risiko, soweit es geht, minimiert?
Also zum Teil würde ich sagen, ist es auch noch kein so akutes Problem, sodass man jetzt noch nicht unbedingt vorausschauend regulatorisch eingreifen muss. Etwas, was ich für sehr wichtig halte, ist, dass VerbraucherInnen die Möglichkeit bekommen, gewisse Rechte auch zu delegieren, um sie durchzusetzen. Also beispielsweise in den USA, konkret in Kalifornien, hat man nach dem CCPA, also im dortigen Datenschutzrecht, die Möglichkeit, einen Authorized Agent einzusetzen, der dann beispielsweise zu Unternehmen geht und sagt, hey, verkauft meine Daten nicht weiter oder löscht meine Daten. Das ist mit der DSGVO nur begrenzt machbar. Und da würde ich mir halt wünschen, beispielsweise so ein Einwilligungsagenten, das statt Cookie-Pop-Ups, das irgendwie super wäre, wenn ich einmal konfigurieren könnte, das hätte ich gerne. Und dann sozusagen konfiguriert es das Web danach. Dazu dann idealerweise auch noch hätte ich gerne, dass sich so einer, man könnte es dann Datentreuehand nennen, im Moment gibt es viele PIMs, also dass ich denen dann auch sagen kann, hey, für die und die Zwecke hätte ich auch gerne, dass meine Daten verwendet werden. Und dass die sich dann darum kümmern, dass die Daten in meinem Interesse verwendet werden. Das ist schon ein möglicher Vollzeitjob, sich darum zu kümmern, was mit den Daten über einen selbst passiert. Und das ist, glaube ich, etwas, was man VerbraucherInnen wirklich nicht zumuten und auch nicht erwarten kann.
Ja, du sagst es, wenn wir jetzt alle Cookie-Pop-Ups und alle Datenschutzerklärungen auf jeder Webseite lesen würden, würden wir wahrscheinlich gar nicht vorankommen im Leben, sondern würden die ganze Zeit nur lesen und wären wahrscheinlich ganz schockiert und würden ganz viele Produkte vielleicht gar nicht mehr nutzen, wenn wir erfahren würden, was die eigentlich so mit unseren Daten machen. Aber ich finde das total sympathisch, die Idee, so eine Datenschutzberatung, also eigentlich so eine Verbraucherzentrale nur für Datenschutz. Das wäre mega cool, wenn es so eine Anlaufstelle gäbe, die auch so populär wäre. Also das fand ich super gut, deine Idee.
Bei der Verbraucherzentrale gehen so die Gedanken in die Richtung, dass es unbedingt ein staatlicher Dienst sein muss. Das halte ich gar nicht unbedingt für nötig, sondern also wenn es staatliche Dienste dazu gibt, kann das vielleicht einen guten Ausgangspunkt darstellen. Aber ich glaube, dass man prinzipiell auch private Dienste erlauben kann. Da stellt sich natürlich wieder die Frage, wie die sich finanzieren. Und da beispielsweise geht man in den USA davon aus, dass es vielleicht auch VerbraucherInnen gibt, die bereit sind, dafür zu bezahlen. Damit hat man natürlich die Interessenskonflikte am besten ausgehebelt und stellt sicher, dass der Dienst auch wirklich für VerbraucherInnen funktioniert. Idealerweise haben wir da auch Wettbewerb und Innovation, damit halt noch bessere Lösungen entwickelt werden. Also auch jetzt schon gibt es verschiedene PIMs, die profitorientiert, also nicht explizit gemeinwohlorientiert arbeiten, aber trotzdem Dienste anbieten, die von VerbraucherInnen geschätzt werden. Und das ist auch aus meiner Sicht kein Widerspruch. Also ich glaube, man kann durchaus ein gewisses Gewinninteresse mit dem VerbraucherInneninteresse zusammenbringen.
Welche Dienste sind das, die diese Angebote machen?
DigiMe ist so ein großer Dienst, der auch europäisch und ich glaube auch international tätig ist. Beispielsweise in den Niederlanden kann man darüber auch die Daten mit der öffentlichen Verwaltung sehr gut teilen und öffentliche Dienste darüber besser nutzen. In Deutschland gibt es beispielsweise auch Bits About Me und It's My Data, wo ich immer sagen würde, das sind ja nicht unbedingt meine Daten, sondern das sind erst einmal Daten über mich. Das sind alles solche Dienste, die einem helfen, erstmal Daten aus verschiedenen Plattformen zusammenzutragen und dann beispielsweise die eigene Kreditwürdigkeit darüber transparenter zu machen.
Wie stehen wir denn? Jetzt hattest du gerade zum Beispiel die Niederlande und über die USA haben wir auch ein bisschen gesprochen. Wie stehen wir mit unserer Datenökonomie eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern da?
Da wird ja oft sehr stark gebasht und sehr negativ über Deutschland gesprochen, dass wir mit den Daten nicht richtig hinterherkommen. Und ein bisschen ist da schon was dran. Also wir haben ein sehr ausgeprägtes Risikobewusstsein im Zusammenhang mit Daten. Das heißt, wir fragen uns oft zuerst, wie können Daten eigentlich missbraucht werden? Und lassen dabei die Frage danach, welchen Nutzen sie eigentlich bringen können, der auch im Interesse der Gesellschaft sein können, die lassen wir oft so ein bisschen stiefmütterlich an der Seite stehen. Und eben auch gerade von politischer Seite sind wir sehr skeptisch gegenüber der Privatwirtschaft und wollen eigentlich am liebsten, dass der Staat möglichst viel macht. Gleichzeitig macht der Staat aber leider nicht so viel. Also da gibt es dann ja diese Projekte von Gaia X und auch eine staatliche Förderung vom Forschungsministerium. Aber bei vielen dieser Projekte ist gar nicht so richtig klar, wie eigentlich ein Erfolg aussehen soll. Also irgendwie weiß man, man möchte gerne was anders machen, aber wie jetzt genau, weiß man nicht. Das ist erstmal eigentlich auch ganz okay, weil es sozusagen auch ein Entdeckungsprozess ist, wie wir andere Dienste anbieten können, die eben halt nicht so sehr zu Datenmacht führen, wie das auf vielen etablierten Märkten der Fall ist. Gleichzeitig ist das Tempo einfach sehr, sehr langsam. Also gerade wenn wir immer die maximal sichere Option wählen. Natürlich sage ich nicht, wir sollen das sozusagen unsicher machen. Aber es gibt eben bestimmte Abwägungen und wenn Dienste so kompliziert zu nutzen sind, dass sie hinterher keiner nutzen will, dann bringen sie auch leider nichts.
Wenn wir jetzt schon gerade beim Thema Datensouveränität sind, geht das am Ende gut, Datensouveränität und Datenökonomie, oder schließt sich das aus? Kann man das verbinden?
Also ich glaube, das gehört sogar eigentlich zusammen. Also der Begriff der Datensouveränität ist ja nicht trivial. Aber ich würde ihn erstmal so ein bisschen sehen als einen Sammelbegriff für Bedingungen, die gegeben sein sollten, um Datennutzung auch zu legitimieren, auch um sicherzustellen, dass das, was mit den Daten gemacht wird, VerbraucherInnen letztlich nutzt auf eine direkte oder meinetwegen auch indirekte Art und Weise. Also Datensouveränität verstehe ich nicht so sehr als der Verbraucher, die VerbraucherIn muss über jede einzelne Datennutzung immer einzeln entscheiden, muss sich durch alles durchklicken, muss für alles eine informierte Einwilligung geben und dafür bitte alle Seiten vorher ausführlich lesen, sondern dass wir es eben schaffen, diese Komplexität eben so runterzubrechen, dass wir sozusagen berechtigt sagen können, dass VerbraucherIn ein grobes Verständnis zumindest davon haben, was mit Daten über sie passiert. Und auch, dass wir eben halt Formen des Missbrauchs effektiv unterbinden. Und das sollte nicht eben immer vom Einzelnen, von der Einzelnen abhängen, sondern davon, dass wir eben halt auch institutionalisiert kollektive Mechanismen, beispielsweise über eine Form von Delegation an andere Organisationen, die VerbraucherInnen helfen, sich souverän zu verhalten und sicherzustellen, dass diese Dienste in ihrem Interesse handeln.
Was ist denn für dich persönlich dazu?
Also für mich persönlich heißt es, dass ich eine gewisse Transparenz habe, ein gewisses Verständnis darüber bekomme, was mit den Daten passiert. Und dann muss ich manchmal eben vielleicht auch schwierigere Entscheidungen darüber treffen, wie ich damit umgehe. Also ich habe beispielsweise mich vor ein paar Jahren bei Facebook abgemeldet, weil es mir sehr schwer fiel, in Einklang zu bringen, wie dort Daten verwendet werden und inwieweit ich damit glücklich bin, wie Daten über mich verwendet werden. Der Begriff wird ja sehr, sehr breit verwendet, also auch auf Organisationen oder Staaten angewandt. Ich finde, da ist das wirklich auf mich, auf die VerbraucherInnenseite gemünzt, ergibt das viel mehr Sinn. Und es heißt dann eben halt auch nicht, dass ich sozusagen losgelöst von allen Konditionen, allen Bedingungen um mich herum mich verhalten kann, also Souveränität sozusagen nicht als Herrschaft, sondern gerade im Datenbereich gibt es einfach viel Verflechtung, viel Interdependenz. Ja, aber da ist es für mich hilfreich, wenn ich sozusagen verstehe, wie diese ganzen Fragen und Themen zusammenkommen und wie dann bestimmte Entscheidungen, die ich treffe in Bezug darauf, beispielsweise keine Fotos meiner Kinder auf irgendwelchen öffentlichen Netzwerken zu teilen, was das hinterher bedeutet. Und dass ich dort eben informierte Entscheidungen treffen kann, Die sind vielleicht nicht immer hundertprozentig informiert, weil das eben, wie ich gesagt habe, einfach so viel Informationsaufwand erfordert und ja auch in die Zukunft gerichtet ist. Aber zumindest für den Status quo möchte ich gerne ausreichende Kontrollmöglichkeiten haben, zu beeinflussen, wie Daten über mich verwendet werden.
Das würde ich mir auch alles genauso wünschen. Danke, liebe Aline, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu erläutern, was Datenökonomie ist und dass du uns vor allem die Vorzüge davon vorgestellt hast. Das finde ich sehr beruhigend und bin sehr froh, dass wir heute sprechen konnten. Danke dir.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ich kann das total nachvollziehen, dass Aline Facebook gelöscht hat. Ich selbst konnte bisher noch nicht darauf verzichten, weil ich das einfach brauche zum Netzwerken. Was aber ganz gut für mich funktioniert hat, ist auf WhatsApp zu verzichten. Das hatte ich schon vor einigen Monaten deinstalliert und nutze seitdem nur noch Signal und Threema. Der Umstieg ist mir leicht gefallen, weil so viele Kontakte von mir, mit denen ich sowieso im täglichen Austausch stehe, die benutzen es zum Glück auch.
Ja, so ganz ohne soziale Medien und soziale Netzwerke schaffe ich es tatsächlich auch nicht. Ich bin mir zwar bewusst, was mit unseren Daten passiert und welchen Wert sie haben, aber so einen kompletten Umstieg, das schaffe ich doch nicht.
Ja, ich finde, solange man ganz genau weiß, was mit den Daten passiert und bewusst damit umgeht, dann kann man auch solche sozialen Medien und andere Dienste, die viele Daten sammeln, nutzen.
Da haben wir auf jeden Fall wieder einiges für den praktischen Alltag gelernt. Hört doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn wir über das Dazu sprechen. Wenn ihr Fragen zu Dazu habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo@dazu.law oder einfach eine Twitter-Nachricht.
Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Dazu ist eine Produktion der Kanzlei Filusch. Mehr Infos findet ihr auf unserer Webseite dazu.law. Die Redaktion besteht aus Anja Lindenau, Eileen Weibeler und Carina Filusch. Der Jingle wurde komponiert von Mauli. Die Idee zu Dazu hatte Axel Jörs. Das Cover hat Elaine Baum erstellt. Beraten wurden wir von Susan Stone. Editiert wurde der Podcast von Christoph Hinners.